Ich habe ja gerade ein bisschen zusammengefasst, was die Bruderschaft Thüringen ist, dass sie als die gefährlichste Neonazi-Organisation Thüringens aktuell gehandelt oder als solche bezeichnet wird. Was ist denn über diese sogenannte Bruderschaft Thüringen bekannt?
Also man muss als erstes sagen, dass die Bruderschaft Thüringen Vorläuferstrukturen hat und die gehen zurück bis zum Thüringer Heimatschutz. Das heißt, ein Teil derjenigen, die auch jetzt gerade angeklagt sind oder auch die in Haft sitzen und noch angeklagt werden, stammt sozusagen schon aus den Neonazi-Strukturen der 90er Jahre. Dazu gehört unter anderem der jetzt Hauptangeklagte Thomas W., dazu gehört aber auch Steffen R., der auch als Bundestagskandidat irgendwann beispielsweise angetreten ist. Die Bruderschaft selber hat sich gegründet 2015. Also vorher gab es schon entsprechende Kameradschaftstreffen und so weiter und so fort, aber die Bruderschaft tritt erstmals öffentlich wahrnehmbar 2015 auf, mit rein von ihrem Äußeren her sehr stark angelehnt an Rockerstrukturen, also Kutten und Patches. Es gibt eine Supporterstruktur, also die Bruderschaft sozusagen, muss man sagen, ist das Übergeordnete, und dann gibt es die Turonen und die wiederum haben eine Supporterstruktur, die Garde 20. Genau, und die treten sozusagen seit 2015 in Thüringen, insbesondere in Gotha bzw. Landkreis Gotha und dann auch in Saalfeld-Truderstadt in Erscheinung. In Gotha, Landkreis Gotha, haben sie dann auch das sogenannte Gelbe Haus, und zwar im kleinen Dorf Wallstedt, wo es ja 2014, also noch bevor es die Bruderschaft das erste Mal öffentlich wahrnehmbar gegeben oder ja, bevor das erste Mal wahrgenommen wurden sozusagen. Da gibt es 2014 von genau den Leuten, die dann später die Bruderschaft gründen, einen Überfall auf die Kirmesgesellschaft in Wallstedt, wo mehrere Menschen zum Teil sehr schwer verletzt werden, mit Traumatisierungen, die bis heute anhalten. Wo damals schon sich dann herausgestellt hat, dass der Verfassungsschutz die Planungen zu diesem Überfall abgehört hat, sozusagen mitgeschnitten hat, und wo ja dann auch der Ballstedt-Prozess folgte. Das heißt, bei allen Personen, die die Bruderschaft Thüringen, die Turonen bilden, handelt es sich um Neonazis, die nicht nur die Ideologie vertreten, sondern die eben auch bereit sind, Taten zur Umsetzung der Ideologie durchzuführen. Und da ist Ballstedt sozusagen das herausragende Beispiel. Allerdings, wenn man sich die Einzelpersonen der Bruderschaft anschaut, dann erkennt man eben, da ist nicht nur Ballstedt, sondern da gibt es über Jahrzehnte hinweg Straftaten, die im Bereich der sogenannten rechten Ideologie liegen. Bei den Turonen finde ich zumindest sehr spannend, dass es noch weiter zurückgehend die Verbindungen hin zu Objekt 21 gibt. Das ist eine kriminelle Neonazi-Vereinigung aus Österreich, die in Österreich über einen längeren Zeitraum hinweg mit Drogenhandel, Waffenhandel, Erpressung, Prostitution agiert haben und darüber auch ihr ideologisches Neonazi-Leben finanziert haben. Und in diesen Strukturen in Österreich tauchen immer wieder Thüringer Neonazis auf. Objekt 21, da gibt es dann Ermittlungen, es gibt ein Verbot, es gibt einen Gerichtsprozess. In diesem Gerichtsprozess wird auch ein Thüringer mit angeklagt und auch schließlich mit verurteilt. Und das, was wir jetzt sozusagen mitbekommen haben über diesen Drogen-Neonazi-Netzwerkhandel, der da entstanden ist, da kann man nur sagen, das ist eine Kopie dessen, was Objekt 21 in Österreich durchgeführt hat, aber eine viel bessere Kopie des Ganzen. Das heißt, sie haben es ausgebaut und haben da definitiv noch mehr hinzugetan. Die Turonen treten in Thüringen dann insbesondere mit Rechtsrockkonzerten in Erscheinung, das heißt, sowohl hier vor Ort werden Konzerte der rechten Szene organisiert. Das, was, glaube ich, bei vielen im Kopf ist, ist Thema 2017, wo insgesamt 5.900 irgendwas Neonazis aus Gesamtdeutschland, aber auch europäischen Ländern auftauchen. Alle Strukturen der rechten Szene sind bei diesem Rechtsrock-Event vertreten. Und im Hintergrund organisatorisch verantwortlich sind die Turonen, die sowohl von Security über die Bandbetreuung sozusagen bis hin zur Kartenvorverkauf und Ähnliches mehr mit eingebunden sind. Sie haben aber nicht nur das große Rechtsrock-Event im Thema mit zu verantworten, sondern auch das bereits im Vorjahr 2016 in der Schweiz in Unterwasser stattgefundene große Rechtsrock-Konzert, bei dem ich glaube auch so knapp 5000 Neonazis anwesend waren und was weithin als eine ja schon Zusammenkunft unter anderem von Platten-Anna-Akteuren eingeordnet wird. Das spricht dafür, diese großen Rechtsrock-Konzerte sprechen dafür aus meiner Sicht, dass es eine sehr weitgehende Vernetzung der Turonen gegeben hat bzw. gibt, von der wir bis heute aus meiner Sicht gar nicht alles im Detail wissen. Und das finde ich deswegen spannend, weil eben sowohl Platten-Anna als auch Hammerskins, als auch Combat 18, als auch der Dritte Weg, also alle Neonazi-Strukturen bei diesen Groß-Events der Turonen auftreten. Und das spricht ja ein Stück weit dafür, dass da sozusagen so ein Netzwerkcharakter vorhanden ist, der viel zu wenig Beachtung findet, auch jetzt in diesem aktuellen Prozess, der hier in Thüringen stattfindet. Genau, also über diese Rechtsrockkonzerte finanzieren sich die Turonen. Da geht es um sechsstellige Summen, die sie allein über Ticketverkauf einnehmen und dann eben auch über Getränke und ähnliches mehr. 2018 und 2019 beginnen sie dann mit den Konzerten zum Teil zu scheitern. Zum einen, weil es eine konsequentere Strategie in Thüringen gibt, wie mit ihnen umgegangen wird. Und weil, ich würde schon sagen, auch weil es eine sehr hohe Sensibilisierung und dann eben auch daraus folgend Proteste gegen das Vorgehen der Turonen gibt. Nichtsdestotrotz, wahnsinnig gefährlich. Also in Saalfeld-Rudolstadt gab es kontinuierlich Übergriffe aus dem Umfeld der Turonen auf junge Leute, auf alternative Leute, aber auch auf Menschen, die eher im Fußballkontext unterwegs sind. Und was, glaube ich, im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt alle gewundert hat, ist, wieso wird da eigentlich so lange nicht eingegriffen? Und das deswegen, weil spätestens ab Februar 2020 bekannt war, dass die Turonen für Teile des Drogenhandels, Drogenverkaufs im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt mitverantwortlich sind. Das heißt, man hat sozusagen gesehen, wer tickt bzw. wer wird ticken geschickt und welcher Gruppierung ist die Person, die Drogen verkauft, ansonsten unterwegs und zuzuordnen. Man hat darüber hinaus mitbekommen, wie sie mit niegelnagelneuen Fahrzeugen, die höhere fünfstellige Summen kosten, ja, im Landkreis unterwegs waren und gleichzeitig war allen bekannt, dass sozusagen keinerlei Erwerbstätigkeit dahinter steckt, im klassischen Sinne, also die nicht arbeiten waren in einem Lohnverhältnis oder was auch immer oder auch selbstständig. Und eigentlich wussten diejenigen, die sich das angeschaut haben, ja, die leben halt vom Drogenhandel. Und es hat aus meiner Sicht schon sehr lange gedauert, bis da eingegriffen wurde und bis es dann zu den Ermittlungen gekommen ist, die ja dann 2021 zu einer ersten großen Durchsuchungsmaßnahme mit Verhaftungen und dann jetzt im April, wenn ich es richtig im Kopf habe, zu einer zweiten großen Durchsuchungsmaßnahme und auch weiteren Verhaftungen geführt haben. In der ersten Durchsuchungsmaßnahme wurde sozusagen der Kopf, die Führungsperson der Turonen verhaftet, Thomas W. plus weitere Neonazis. Jetzt in der zweiten Verhaftungswelle und Durchsuchungsmaßnahmen wurde die stellvertretende Riege der Turonen verhaftet. Von daher gehe ich zumindest aktuell davon aus, wenn die alle in Haft bleiben, wird es diese Struktur der Turonen auch mit der Gefährlichkeit und mit den Gewalttaten in Thüringen vorerst zumindest nicht mehr geben, weil alle, die sozusagen organisatorisch und inhaltlich in der Lage sind, dieses Konzept weiterzuführen, diese Gruppierung weiterzuführen, die sitzen in Haft.
Das deckt sich auch mit der Berichterstattung des MDR, was du gerade sagst, der nämlich berichtet, dass ja nun nach fast 2 Jahren Ermittlungen das Thüringer Landeskriminalamt das Netzwerk zerschlagen zu haben scheint und damit sei den Ermittlern erstmals gelungen, eine Neonazi-Struktur nachhaltig zu bekämpfen, so hat der MDR berichtet. Und du hast aber auch gerade gesagt, was dir aber gerade einerseits in der Berichterstattung und ja vielleicht auch schon mit dem, was mit dem Prozess jetzt auch schon angelaufen ist, zu kurz kommt, ist, sich mit den Turonen näher auseinanderzusetzen. Ja. Was ist da aktuell eben dein Eindruck, wenn es um den Prozess geht, der nun vor knapp 3 Wochen begonnen hat und bei dem es ja nun vor allem um bandenmäßigen Drogenhandel geht, der da den neuen Angeklagten ja versucht wird nachzuweisen, Da geht es um Drogen, die gefunden wurden, wie Crystal Meth oder Kokain und Marihuana im Wert von Hunderttausenden Euro. Es geht aber auch um Erpressung und Zwangsprostitution. Welche Rolle spielt da eben rechte Ideologie sowie auch rechte Gewalt und rechte Strukturen in Thüringen im Prozess und in der Berichterstattung bislang?
Also zum Ersten, mich hat so ein bisschen gewundert, dass beim ersten Prozesstag, ich bin selber auch aus der Erfahrung des Ballstadt-Prozesses, wo wir teils ab früh um 5 angestanden haben, um mit in den Prozess hineinkommen zu können, war ich, glaube ich, 6:30 oder sowas vor Ort. Und habe mich gewundert, weil ich die erste oder die zweite Person war. Und das hat sich so groß auch nicht bis zum Beginn des Prozesses geändert. Das heißt, es waren, glaube ich, 4 Journalisten, Journalistinnen da und auf der Besuchertribüne saßen knapp 10 Personen. Das also war als erstes so ein Stück weit irritierend, warum dieser Prozess eigentlich nicht mehr Aufmerksamkeit erregt und in der Berichterstattung über den Prozessauftakt und den Prozess selber war dann irritierend, dass es sozusagen in Thüringen, in sowohl Zeitungen als auch MDR Thüringen, eine Rolle gespielt hat, dass es den Prozess gibt, auch eine Rolle gespielt hat, dass es sozusagen die Turonen sind und wer die Turonen sind. Aber ansonsten darüber hinaus die Ideologie sozusagen wenig bis keine Rolle gespielt hat und auch bundesweit aus meiner Sicht eigentlich gar keine große Berichterstattung dazu stattgefunden hat, was ich total irritierend finde, weil das ist zumindest in der Größe das erste Mal, dass eine militante Neonazi-Gruppierung mit Verbindungen zur organisierten Kriminalität in dieser Art vor Gericht steht. Und da finde ich sowohl schwierig, dass da die Ideologie so komplett ausgelassen wird, auch im Prozess bisher zumindest, als auch, dass es keine größere Berichterstattung sozusagen über diesen Prozessverlauf gibt. Und das noch mal mehr, wenn man bedenkt, dass es ja eine Verbindung in den NSU-Komplex gibt. Und zwar sowohl über die jetzt Angeklagten, Teile der jetzt angeklagten Person, als auch über weitere Inhaftierte. Also bei Steffen R., der inhaftiert ist, aktuell noch nicht vor Gericht steht. Da handelt es sich einfach um die Person, die Ralf Wohleben im kompletten Zeitraum des NSU-Prozesses unterstützt hat, der die Soli-Kampagne Freiheit für Wolle mit initiiert und mit durchgeführt hat, der über den sozusagen die Briefe von Ralf Wohleben aus dem Knast geschmuggelt wurden oder an den, die rausgeschmuggelt wurden, bis dahin, dass er eben im NSU-Komplex selber, zumindest im Kontext des Thüringer Heimatschutzes, bereits in den 90er und frühen 2000er Jahren auftaucht. Genau dasselbe trifft ja dann zu auf eine weitere Person in diesem aktuellen Prozess, die angestellt gewesen sein soll, beziehungsweise der sozusagen monatlich Mittel überwiesen wurden für eine angebliche Tätigkeit, die aber zumindest laut bisherigen Informationen aus dem Prozess nie durchgeführt wurde. Also klassischer, ja, ein Arbeitsverhältnis, um Geld zu waschen, vermutlich. Und bei der Person handelt es sich halt um Ralf Wohleben. Das heißt, der ist ab dem Moment oder kurz nachdem er entlassen wurde aus der Haft wegen der Unterstützung der rechtsterroristischen Vereinigung NSU und wegen der Mitübergabe der Waffe, wird er von den Turonen sozusagen angestellt. Natürlich stellen ihn nicht die Turonen an, sondern das Ganze läuft wieder über den Anwalt Dirk W. Und das spielt in der bisherigen, weder in der öffentlichen Wahrnehmung noch in der medialen Berichterstattung, spielt das die Rolle, die es aus meiner Sicht spielen sollte. Weil man erkennt ja dahinter, dass es ein Netzwerk von Neonazis gibt, die eben ihre Kameraden sowohl im Knast als auch, wenn sie aus dem Knast herauskommen, weiterhin unterstützen. Man erkennt aber auch, dass diese Netzwerke der extrem rechten Szene keine sind, die innerhalb von 1, 2, 3 Jahren entstehen, sondern die über Jahrzehnte hinweg sich verwurzeln, verankern und auch über Jahrzehnte hinweg halten. Und das sozusagen alles an Maßnahmen, was man bisher gegen die rechte Szene mal mit einer Durchsuchung oder wie auch immer gemacht hat, nicht dazu führen, dass diese Strukturen zerschlagen werden, sondern dass diese Strukturen auch über Gefängnis hinweg sozusagen halten. Und dann merkt man noch, aber das ist ja auch ein Klassiker, dieses in Anführungszeichen Brüderschweigen. Ich bin mir sehr sicher, dass man das auch jetzt im Turon-Prozess 1 merken wird, nämlich dass keiner von den dort angeklagten Neonazis eine Aussage machen wird gegen die eigenen Kameraden und Kameradinnen. Und dann vielleicht ganz kurz noch, wie das einzuordnen ist, dass Neonazis sozusagen mit Drogenhandel und ähnlichem mehr in Erscheinung treten. Es gibt in Neonazi-Chats und Foren gab es schon eine relativ große Auseinandersetzung dazu, wie die Turon jetzt einzuordnen sind, wie man sich mit denen stellt und wie man sich dazu verhält. Das ist so ein Stück weit gespalten. Also die Mehrheit sagt, es geht gar nicht mit solchen Leuten und Drogen verkaufen und auch Prostitution. Und dann gibt es aber so ungefähr ein Drittel, die sich aufteilen in, na, erstmal abwarten, ob das stimmt. Der Staat schreckt ja von nichts zurück, um uns anzugreifen. Und weitere von diesem Drittel, die sagen, naja, aber die haben einen Großteil der Gelder ja auch wieder in die Szene mit reingesteckt. Von daher, was ist eigentlich das Problem, wenn man sozusagen Drogen an diejenigen verkauft, die man eh für minderwertige Menschen hält, und dann den Gewinn, den man daraus zieht, sowohl fürs eigene Leben als auch für die Struktur, für die Ideologie, für die eigene Szene mitverwendet. Das ist so, was gerade in der Neonazi-Szene, nach dem, was ich mitbekomme, rumkommuniziert wird.
Mhm. Vielleicht noch eine letzte kurze Frage. Nun hat der Prozess gegen die Angeklagten der Bruderschaft Thüringen vor 3 Wochen etwa vor dem Erfurter Landgericht begonnen. Es gab da auch schon mehrere Prozesstage. Was ist da so die Erwartung, wie lange sich sowas zieht?
Naja, der Prozess jetzt ist ja sozusagen Teil 1. Ne? Also es gibt einen weiteren Prozess, der vermutlich dann folgen wird, sobald der hier abgeschlossen ist. Der jetzt ist terminiert bis in den Dezember, bis in Dezember hinein mit monatlich, ja, im Durchschnitt 3 Termine. Und ist davon auszugehen, dass wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, dann vermutlich 3 bis 6 Monate später ja, der nächste Turon-Prozess beginnt gegen diejenigen, die jetzt erst im April die Durchsuchungsmaßnahmen und auch Verhaftung hatten. Was zu erwarten ist, ich glaube, es wird ein hohes Urteil geben, also eine hohe Strafe gegen die beteiligten Personen. Ich würde schon von mehreren Jahren, insbesondere bei Thomas W., ausgehen. Ich glaube aber auch, dass die verbindende Ideologie, die diese Gruppierung sozusagen zusammengeschweißt hat, keine Rolle oder zumindest keine wirklich große Rolle im Prozess und auch im Urteil spielen wird. Und damit wird sozusagen aus meiner Sicht ein Stück weit das, was notwendig wäre, missachtet, weil es für das Strafverfahren als solches nicht relevant ist.